Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Wir haben heute den 31.10.24. Ich bin Stefanie Eilers und erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe Deutschlands haben sich im Mai 2022 die Umwelt- und Klimaschutzverbände der Stadt, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als inzwischen 150 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Die vier großen Umweltschutzverbände Deutsche Umwelthilfe, der BUND, NABU und Greenpeace und die Scientists for Future als Wissenschaftsorganisation sind dabei. Aktuell zählen wir 23 Gruppierungen, Vereine, Bündnisse und Einzelpersonen. In jeder Sendung, heute ist schon die 45. Sendung dieses Bündnisses, möchte ich euch aus diesem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen, Themen moderieren oder Neuigkeiten vermitteln, die dieses Netzwerk hervorbringt und recherchiert hat. Wenn ihr die Sendung von heute hören wollt, meldet euch bitte. Sie wird ohne Musik zugeschnitten und ist damit auch ein Wissens- und Zeitzeugnis für eine Diskussion im Freundes- und Bekanntenkreis. Bitte schreibt dazu eine Nachricht in allen gängigen Messengern an 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016 oder eine E-Mail an info@nabu-wilhelmshaven.de. Heute gibt's in der ersten Stunde ein etwas trockenes Thema und in der zweiten Stunde kommen wieder leichtere Sachen. Wir steigen mal ein. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Willkommen, Dr. Olaf von Drachenfels.
Hallo Stefanie. Ja, ich bin Olaf von Drachenfels. Ich habe mal etwas studiert, was man heute modern Umweltplanung nennt, mit Schwerpunkt Naturschutz. Habe dann 40 Jahre in der niedersächsischen Fachbehörde für Naturschutz gearbeitet, die heute Teil vom NLWKN ist. Ja, und jetzt bin ich seit 2 Jahren Rentner und habe halt in der Zeit meine lokalen NABU-Aktivitäten in der Ortsgruppe auf das ganze Land ausgedehnt, unter anderem dann auch auf den Landesfachausschuss Meeresschutz, und da haben wir uns dann ja kennengelernt.
Mit dir als Fachmann wollen wir heute über die Themen Kompensation und Kohärenz reden. Bitte sag uns mal, was das ist.
Also, wenn Sachen gebaut werden sollen, Gewerbegebiete, Häuser, Straßen, irgendwas, dann wird ja im Zweifelsfall ein Stück Natur kaputt gemacht oder zumindest verändert. Und dafür gibt es dann nach § 13 Bundesnaturschutzgesetz, § 13 und folgende, die Eingriffsregelung zu beachten. Und zunächst mal besteht da die Pflicht aller Projektträger oder Planer, vermeidbare Beeinträchtigung von Natur und Landschaft zu unterlassen. Also was nicht unbedingt kaputt gemacht werden muss, darf auch nicht kaputt gemacht werden. Das ist schon mal der erste Punkt und da fängt es dann schon an, knifflig zu werden, weil das wird eben oft nicht beachtet.
Das wird oft nicht beachtet. Zerstörung muss primär unterlassen werden durch den Vorhabenträger. Danke, Olaf. Heute geht es um Ausgleichsmaßnahmen für die Natur, wenn Gelände bebaut werden soll. Dr. Olaf von Drachenfels hat uns dazu vor der Sendung ein Interview gegeben, was ich nun präsentieren darf. Olaf, also, wenn nun doch gebaut werden soll.
Ja, und wenn dann halt trotzdem gebaut werden soll, weil es nicht anders geht oder weil man meint, es geht nicht anders, dann müssen halt die dann unvermeidbaren Schäden kompensiert werden nach den gesetzlichen Vorschriften. Und dabei unterscheidet man zwischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Ausgleichsmaßnahmen sind etwas, was im günstigsten Fall das, was man zerstört, gleichartig wiederherstellt. Dann bleibt sozusagen hinterher gar kein Schaden übrig. Das klappt in den seltensten Fällen. Häufiger geht es dann um Ersatzmaßnahmen. Ersatzmaßnahmen sind nicht gleichartig, sondern gleichwertig. Das heißt, man ersetzt die Zerstörung eines bestimmten Biotops mit bestimmten Arten durch einen anderen Biotop mit anderen Arten, die aber quasi rechnerisch den gleichen Wert haben nach bestimmten Vorschriften. Und wenn man diese Maßnahme auch nicht durchführen kann, aus irgendwelchen Gründen, dann bleibt noch die Möglichkeit der Ersatzzahlung. Man macht also keine Ersatzmaßnahme, sondern zahlt Geld. Und mit diesem Geld kann dann die Naturschutzverwaltung irgendetwas anderes machen, was im Sinne des Naturschutzes ist. Wichtig ist zu beachten, dass immer eine Aufwertung einer Kompensationsfläche möglich sein muss. Es geht eben nicht, dass man sagt, okay, ich zerstöre ein Schilfröhricht im Bereich A und dafür erhalte ich das Schilfrohricht, was im Bereich B schon vorhanden ist. So geht es natürlich nicht, obwohl manche Leute das immer wieder denken. Das heißt, man muss eine andere Fläche entsprechend aufwerten, die bisher keinen hohen Wert hat, muss eben so verbessert werden, dass sie diesen hohen Wert erreicht.
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Ich hoffe, ihr habt was zum Schreiben dabei. Ausgleich wäre gleichartig, Ersatz ist dann gleichwertig. Und Ersatzgeld, ja, davon hörten wir ja auch bei Uniper in der Frage der angesaugten Fische am ersten LNG-Terminal. Und Bestehendes kann man nicht einfach als Ausgleich heranziehen. Sehr spannend. Habt ihr also mitgeschrieben? Wir haben nämlich gerade viele Fälle auf dem Tisch, wo es genau um Einwendungen geht und wir uns für die Natur einsetzen. Weiter geht's. Kohärenz.
Ja, jetzt kommen wir zu den Kohärenzmaßnahmen. Also Kohärenz bedeutet der Zusammenhang in diesem Fall des Netzes Natura 2000. Natura 2000 besteht aus den FFH-Gebieten und den EU-Vogelschutzgebieten. Die bilden zusammen das Netz Natura 2000. Und wenn eines dieser Gebiete beschädigt oder zerstört wird, dann ist ja quasi ein Loch im Netz entstanden oder eine Masche zerstört worden und das muss halt wiederhergestellt werden. Und das nennt man kohärenzsichernde Maßnahmen, also Maßnahmen zur Erhaltung des Zusammenhangs des Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Bei diesen kohärenzsichernden Maßnahmen geht es dann um ganz spezielle Schutzgüter, also entweder bestimmte Vogelarten oder bestimmte andere Tier- oder Pflanzenarten oder auch Lebensraumtypen, je nachdem, um welche Kategorie von Gebieten es geht. Entscheidend ist, dass da der Korb sehr hoch gehängt ist, in einem solchen europäischen Schutzgebiet etwas zu zerstören. Da ist also ein sehr massives, übergeordnetes öffentliches Interesse erforderlich, was natürlich letzten Endes eine politische Entscheidung ist. Und dementsprechend ist das nicht ganz so einfach, dort eine Baumaßnahme zu machen wie in anderen Bereichen.
Also Natura 2000 und FFH-Gebiete, die Schutzgebietsnetz, kohärenzsichernde Maßnahmen für den Zusammenhang der Schutzgebiete, die heute meiner Kenntnis nach sowieso nur noch Trittsteine in unserer Landschaft sind. Danke, Olaf. Und was sind denn Schutzgüter und was bedeutet das?
Ich habe eben das Wort Schutzgüter erwähnt. Also bei den Vogelschutzgebieten sind es bestimmte Vogelarten, wie zum Beispiel in Vosslappergroden Süd. Da ist zum Beispiel Rohrdammel oder das Blaukehlchen. Das sind dann die Schutzgüter, um die es geht. Wenn es um das Naturschutzgesetz geht, da gibt es noch sehr viel mehr Schutzgüter. Also im Grunde muss man das dann Punkt für Punkt abarbeiten, welche Schutzgüter betroffen sind. Das sind also die Arten, Tierarten, Pflanzenarten, Pilzarten, insbesondere gefährdete und ganz besonders eben auch geschützte Arten. Dann sind es Biotope, bestimmte Lebensräume, deren Arten man nicht unbedingt alle kennt oder kennen muss, sondern die Lebensräume sind an sich schon geschützt. Dazu gehören auch geschützte Biotope, gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz, wie etwa Röhrichte. Dann ist auch ein Schutzgut der Naturhaushalt insgesamt, also die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes besser gesagt. Da geht es um Boden, Wasser, Luft und Klima. Wie weit werden diese Belange beeinträchtigt? Und schließlich noch das Landschaftsbild. Da geht es dann darum, wie weit das Gebiet auch bedeutsam ist, zum Beispiel für die Naherholung. Also nicht alle Gebiete haben ein bedeutsames Landschaftsbild. Das muss ja eben auch von Menschen erlebbar sein. Also Naherholungsgebiete, Bereiche in der Nähe von Wohngebieten, da kommt es auch auf das Landschaftsbild an. Und diese Schutzgüter muss man Punkt für Punkt abarbeiten, inwieweit sie durch eine Baumaßnahme beschädigt werden. Und zwar nicht irgendwie ein bisschen beschädigt werden, sondern erheblich. Also der Begriff Erheblichkeit ist da sehr wichtig. Ist das ein erheblicher Schaden? Und wenn er erheblich ist, dann muss er kompensiert werden.
Gefährdete und geschützte Arten. Alles muss Punkt für Punkt abgearbeitet werden. Bevor wir weitermachen, berichte ich euch mal, wo wir gerade auf einem Termin waren. Das Natura 2000 Schutzgebiet Vosslappergroden Nord soll fallen. In April diesen Jahres, also 2024, wurde ein erstes Bauleitverfahren gestoppt, weil die Ausgleichsflächen nicht vorlagen, die der Investor hätte bereitstellen müssen. Jetzt am 23.10. lud das Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg uns ein, an einem Scoping-Termin teilzunehmen. Ich übersetze den Begriff mal. Scoping ist die Definition von Aufgaben oder Untersuchungsumfängen in komplexen Planungs-, Management- und Herstellungsprozessen. Das Wort leitet sich aus dem englischen Scope ab, was die Bedeutung, Umfang, Abgrenzung, Raum, Aufgabenbereich, Spielraum oder Ähnliches haben kann. Es gab also einen Scoping-Termin, mittags um 13 Uhr, mit etwa 45 Teilnehmenden. Wer Zeit hatte, kam. Ich habe mir einen Tag freigenommen von der Arbeit. Wir brachten zur Sprache, dass es sehr unüblich ist, bevor das Bauleitverfahren abgeschlossen ist, zu einem Scoping-Termin einzuladen. Denn wenn das erste Verfahren nicht steht, kann man ins zweite noch gar nicht schauen, so zumindest unsere Haltung. Wir warten jetzt auf Protokolle und weitere Schritte. Zurück zu unserem heutigen Gast Olaf von Drachenfels, er erklärt weiter. Wir waren zuletzt bei der Liste der Schutzgüter. Welche Schutzgebiete gibt es denn eigentlich? Kannst du uns mal ein paar Bezeichnungen nennen, bitte?
Ja, welche Schutzgebiete gibt es? Ich habe ja bereits erwähnt, dass wir da innerhalb von Natura 2000 die Vogelschutzgebiete und die FFH-Gebiete haben. Und dazu, die sind quasi nach europäischem Recht. Und dann dazu kommen noch nach deutschem Recht die verschiedenen Kategorien wie Nationalpark, Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet. Häufig überlagern die sich auch, also in der Regel überlagern sie sich sogar, weil die europäischen Schutzgebiete auch nach nationalem Recht geschützt werden müssen. Das heißt also, ein FFH-Gebiet ist dann heute in der Regel ein Nationalpark, Naturschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet. Bei den Vogelschutzgebieten ist die Sicherung noch nicht abgeschlossen. Da gibt es auch welche, die noch nicht nach nationalem Recht unter Schutz gestellt sind. Da ist ja auch noch ein Problem, was Niedersachsen noch lösen muss. Also das sind die Schutzgebiete, um die es geht. Und je nachdem, was in deren Verordnung oder in den Gesetzen der Nationalparke an Schutzgütern genau festgelegt ist, gilt es auch darum, bei Eingriffen das entsprechend zu berücksichtigen, weil von der Schutzgebietsverordnung oder vom Nationalparkgesetz her ja bestimmte Dinge schlicht und ergreifend verboten sind, sodass man neben der Eingriffsregelung zunächst mal die Hürde überwinden muss, ob es überhaupt möglich ist, eine Ausnahme von den Schutzgebietsbestimmungen eines Schutzgebietes zu erteilen.
Herrje, ist das kompliziert. Okay. Und Niedersachsen hat da noch Lücken. Danke, Olaf. Wie geht's weiter, wenn eine Baugenehmigung erteilt wird?
Wenn dann die Maumaßnahme passiert ist und man festgelegt hat, welche Kompensationsmaßnahmen sinnvoll und möglich sind, wird es ja letzten Endes darum gehen, dass eben Kompensationsflächen festgelegt werden, die dann im Idealfall dieselbe Funktion und dieselbe Wertigkeit haben, wie das, was man eben zerstört hat. Und das ist natürlich in vielen Fällen nicht so ganz einfach. Es gibt einfache Fälle, wenn ich einen kleinen Tümpel zuschütte und 100 Meter weiter einen neuen Tümpel baue, dann ist das relativ einfach. Und im günstigsten Fall finden dann die Frösche und Kröten auch den neuen Tümpel, weil er in ihrem Aktionsbereich ohnehin liegt. Ansonsten kann man sie halt eben umsetzen. Aber das ist nicht immer so einfach. Meistens ist es gar nicht so einfach. Also bei Vogelschutzgebieten ist natürlich der große Vorteil, dass Vögel fliegen können, sehr mobil sind und eben auch neue Bereiche besiedeln können. Also wenn man jetzt etwa im Vosslauer Groben Süd die großen Röhrichtflächen, in denen wertgebende Vogelarten brüten, überbaut, dann müsste man halt in einem möglichst geringen Entfernung ein neues Gebiet schaffen und entwickeln oder optimieren, wo vergleichbare Lebensräume dann künftig vorkommen und kann dann eben hoffen, dass die Vogelarten das entdecken und von selber dahin fliegen. Man könnte sie auch fangen und da aussetzen, das bringt aber relativ wenig, weil die Vögel ja, wenn es ihnen dort nicht gefällt, dann auch gleich wieder wegfliegen. Also das ist etwas kompliziert. Man kann es schaffen, die Lebensräume so gut wie möglich vorzubereiten, aber ob die betreffenden Tierarten sich dort tatsächlich ansiedeln, das ist normalerweise nicht garantiert, sondern das ist unsicher und das ist eben der Nachteil von all diesen Kompensationsmaßnahmen. Deswegen ist es umso wichtiger, zunächst mal versuchen, das zu erhalten, was wir tatsächlich haben. Da spielt der Begriff Habitatkontinuität eine große Rolle. Viele Arten sind darauf angewiesen, dass der Lebensraum über eine längere Zeit besteht und bestanden hat, damit sie sich dort überhaupt ansiedeln können und überlebensfähige Populationen bilden können. Das dauert mehr oder weniger lange, je nach Art.
Okay, neue Gebiete schaffen und bauen, ob die betreffenden Tierarten sich wirklich ansiedeln, überlebensfähige Populationen, Habitatkontinuität. Seid ihr dabei beim Vokabeltest? Schreibt ihr mit? In der heutigen Sendung geht es um Ausgleichsmaßnahmen für Umweltzerstörung, die hier in Wilhelmshaven mehr und mehr Raum greifen soll. Jetzt ist erst der Autologistiker Mosolf, der den alten Campingplatz planieren und betonieren möchte, dann die Schutzgebiete. Wir sind schockiert, dass nicht einstmal die versiegelten Flächen genommen werden müssen. Als die Aeneos steht leer und dort sind die Flächen schon geteert. Im Hafen Grotenwartend wartet ein chinesischer Investor auf den richtigen Moment, sich einzubringen. Das Kraftwerk von Uniper soll nun umgebaut werden. Hoffentlich zuerst die versiegelten Areale. Die 4 Windkraftanlagen dort wurden schon zurückgebaut. Wir führen weitere Gespräche. Das war nur eine Erklärung, wo der Naturschutz hier in der Stadt gerade steht. Zurück zu Dr. Olaf von Drachenfels, der uns die heutige Sachlage des Naturschutzes und des Ausgleichs näher bringt. Er hat 40 Jahre Berufserfahrung in Landesbehörden und ist jetzt im Landesvorstand des NABU Niedersachsen tätig. Wie ist das denn heute bei Baumaßnahmen für die Energiewende, Olaf?
Ja, und wenn es heute um Baumaßnahmen geht, die irgendwas zu tun haben mit Energiewende, mit Klimawandel und dergleichen, dann hört man natürlich als Naturschützer ganz oft das Argument, also stellt euch mal nicht so an, euer Naturschutz behindert die Gegenmaßnahmen gegen den Klimawandel, die Energiewende geht vor über alles andere ist nicht so wichtig. Wenn ihr diese Baumaßnahmen ablehnt, dann lehnt ihr auch den Schutz vor dem Klimawandel ab. Und das ist natürlich so ein klassisches Totschlagargument, was man in der Form nicht akzeptieren kann. Wie ich bereits gesagt habe, es gilt generell die Vermeidungspflicht, das Unterlassen von vermeidbaren Beeinträchtigungen. Und das gilt auch nach Auffassung des Naturschutzes jedenfalls für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit Energiewende und dergleichen. Also in der Windenergieanlagen, Photovoltaik, Wasserstoff, all dieses, was gesellschaftlich relevant ist, aber trotz alledem immer der Pflicht zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, die man beeinträchtigen kann, unterliegt oder unterliegen sollte. Und das andere ist halt, was nützt uns später als Naturschützer oder generell als Gesellschaft eine Landschaft, wo der Klimawandel einigermaßen gebremst werden konnte, wenn aber die ganze Biodiversität zum erheblichen Teil auf der Strecke geblieben ist und die Ökosysteme deswegen nicht mehr funktionieren können, weil, sagen wir mal, 60% der Arten ausgestorben sind, und zwar nicht wegen des Klimawandels, sondern weil man eben keinen Naturschutz betrieben hat. Und deswegen ist dieses Argument einfach nicht in Ordnung.
Okay, das Argument ist nicht in Ordnung. Genau. Biodiversität und welchen Nutzen sie für den Menschen hat, hatten wir in einer anderen Sendung schon mal.
Also wenn man dem Naturschutz vorwirft, er würde Klimaschutz verhindern, dann ist das nicht gerechtfertigt. Wir sind sehr für Klimaschutz, aber eben mit Augenmaß, dass man es eben so gestaltet, dass Natur und Landschaft so wenig wie möglich darunter Schaden nehmen und dass die gefährdeten Arten möglichst ihren Lebensraum erhalten. Zielsetzung ist, dass wir die Ökosysteme so weit wie möglich in ihrer Resilienz stärken. Das heißt also, dass wir vermeidbare Eingriffe unterlassen, dass wir Eingriffe in der Vergangenheit wie Entwässerung oder Nährstoffeinträge rückgängig machen, um die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme für die Zukunft maximal zu stärken. Je artenreicher diese Lebensräume sind, umso eher werden sie sich an den Klimawandel anpassen können und umso eher wird auch künftig noch eine artenreiche Landschaft vorhanden sein. Aus artenarmen Biotopen, die wir heute hinterlassen, werden in Zukunft auch keine artenreichen Biotope mehr werden, egal welches Klima dann herrscht.
Klimaschutz mit Augenmaß. Danke, Olaf von Drachenfels, für dieses klare und starke Statement. Nochmal zum Nachhören, wer ist denn Dr. Olaf von Drachenfels, den wir heute im Interview haben? Dr. Olaf von Drachenfels hat als studierter Landschaftsplaner 40 Jahre in der niedersächsischen Landesnaturschutzverwaltung gearbeitet und ist Experte für alle Fragen des Biotopschutzes sowie der FFH-Richtlinie. Zu seinen Interessenschwerpunkten gehören Wald, Grünland, Küstenbiotope und Pflanzenartenschutz. Als Mitglied im erweiterten Vorstand vertritt er den NABU in Gremien und bei Verhandlungen zu Fachfragen des Arten- und Biotopschutzes. Außerdem wird ein Schwerpunkt bei der verbandsinternen Fortbildung liegen. Dr. von Drachenfels ist zweiter Vorsitzender des NABU Basinghausen und befasst sich dort unter anderem mit Naturschutz im Deister und dem Biotopverbund in der Feldmark, also Gewässer- und Grünlandentwicklung und Gehölzpflanzung. Außerdem engagierte sich ortsübergreifend in der Öffentlichkeitsarbeit für naturnahe Vorgärten ohne Kies- und Schotterflächen. Das war aus der Internetseite des NABU Niedersachsen. Und ich darf persönlich sagen, dass ich als Vorsitzende des eher kleinen, aber quirligen Verbandes hier in Wilhelmshaven wirklich beschenkt bin, mit dir, mit Größen wie dir, Olaf, im NABU zusammenarbeiten zu dürfen. Ich lerne viel in unseren Gesprächen und sage persönlich vielen, vielen Dank. Erste Zuschriften ins Studio heute bedanken sich ebenfalls für deine sachliche und ruhige Kompetenz. Ende der ersten Stunde. Gleich wird's, wie versprochen, inhaltlich leichter. Bis hierher, vielen Dank fürs Zuhören.